Starlink-Satellit verliert nach Treibstoffleck Kontrolle. Fast Kollision im All, nur 200 Meter bei Orbitalgeschwindigkeit. Maven-Sonde am Mars taumelt. Jared Isaacman, jetzt jüngster NASA-Chef der Geschichte. Booster 19 und Raptor 3, Starship-Vorflug 12. Blue Origin testet Mondländertriebwerk. Rheinmetall bekommt Bundeswehrauftrag für Radarkonstellation. Und spanisches PLD Space zeigt Orbitalrakete. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space-Update auf Deutsch. Ein Starlink-Satellit hat am 17. Dezember in 418 Kilometern Höhe eine Anomalie erlitten. Die Kommunikation mit dem Satelliten, die brach ab, der Treibstofftank wurde unkontrolliert belüftet und die Umlaufbahn sank plötzlich um 4 Kilometer. Dabei entstanden mehrere kleine Objekte mit geringer Relativgeschwindigkeit, neuer Weltraumschrott, der nun von SpaceX, der NASA und der US Space Force genau überwacht wird. Der defekte Satellit selbst ist noch weitgehend in einem Stück rotiert, aber unkontrolliert. Wird voraussichtlich dann in kommenden Wochen vollständig in der Erdatmosphäre verglühen. Eine Gefahr für die ISS, die besteht laut SpaceX nicht, da die neue Flugbahn unterhalb der Station verläuft. Zur tiefer liegenden chinesischen Raumstation, da habe ich bisher keine Informationen. Chinesische Raumfahrt und Starlink, die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ein chinesischer Satellit ist einem Starlink-Satelliten von SpaceX auf nur 200 Meter nahe gekommen. Und das bei Orbitalgeschwindigkeit, ein extrem riskantes Manöver im ohnehin schon vollen Erdorbit. SpaceX war alles andere als begeistert. Laut Starlink-Ingenieur Michael Nichols habe es von China aus keinerlei Koordination mit anderen Betreibern gegeben. CuSpace, das Unternehmen hinter dem chinesischen Kinetica 1 Start, verteidigte sich, der Vorfall habe fast zwei Tage nach dem eigentlichen Launch stattgefunden. Man wolle den Vorfall trotzdem prüfen. Der Zwischenfall, der zeigt immer mehr, wie dringend internationale Regeln zur Vermeidung von Kollisionen im All gebraucht werden. In Baikonur in Kasachstan läuft aktuell schon die umfassende Sanierung von Startplatz 31 und das mitten im Winter. Am 18. Dezember, da traf ein riesiges Ersatzteil-Kit per Schwertransporter ein. Die neue Wartungsstruktur, die wird grundiert, lackiert und zur Rampe gebracht, wo sie dann installiert und getestet wird. Trotz Eiseskälte und starkem Wind meldet Roskosmos Fortschritte. Die ersten Tests der Plattform, die sind für Ende Februar angesetzt. Das Ziel zum 12. April, dem Jahrestag des ersten Raumflugs von Juri Gagarin. Der ist auch von Kasachstan aufgebrochen, also von Baikonur, ne? Rampe daneben, nicht von dem Pad jetzt. Ja, da soll der erste Start von dem renovierten Pad erfolgen. Aktuell hat Russland nach dem Absturz der alten Struktur beim Crewstart zur ISS keine Möglichkeit mehr, die Raumstation zu erreichen. Den deutschen Sprachraum mit Raumfahrtbegeisterung erreichen. Den Treibstoff dafür liefern die großartigen Senkrechtstarter Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiter nach außen zu tragen, die Bubble nach außen zu drücken, ja, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Seit dem 6. Dezember herrscht Funkstille. Die NASA hat den Kontakt zur Mars-Sonde Maven verloren. Hinweise deuten jetzt auf eine unkontrollierte Rotation und mögliche Bahnänderung hin. Ein einziges kurzes Signalfragment am 6. Dezember lässt auf instabiles Verhalten beim Austritt aus dem Mars-Schatten schließen. Seitdem gibt's kein Lebenszeichen mehr. Maven war eine zentrale Relaisstation für die Rover Perseverance und Curiosity. Nun übernehmen andere Orbiter wie der Mars Reconnaissance Orbiter und ESAs Trace Gas Orbiter zusätzliche Datenübertragung. Ja, die Rover-Teams, die mussten kurzfristig ihre Planungen anpassen. Der Verlust zeigt erneut, wie verletzlich die Infrastruktur rund um den Mars ist. NASA und das Deep Space Network, die setzen jetzt alles daran, das taumelnde Raumfahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Apropos taumelndes Fahrzeug wieder unter Kontrolle bringen. Das vergangene NASA-Jahr war für mich das turbulenteste, seit ich denken kann. Es bleibt zu hoffen, dass mit einer neuen Personalie an der Spitze der amerikanischen Raumfahrtagentur jetzt endlich wieder ruhigere Zeiten anbrechen. Jared Isaacman ist nun offiziell der 15. Administrator der NASA und mit 42 Jahren der bislang jüngste. Der milliardenschwere Unternehmer, Jetpilot und privater Astronaut wurde nach einem regelrechten politischen Hindernislauf vom US-Senat jetzt bestätigt. Kurz zur Einordnung. Er wurde erstmals am 20. Januar von Trump nominiert. Nach Anhörung und Bestätigung durch den Senat am 9. April zog der Präsident dann die Nominierung am 31. Mai nach einem Streit mit Elon Musk wieder zurück. Am 4. November wurde Isaacman dann erneut offiziell nominiert und durchlief das ganze Prozedere, Senatanhörung und so weiter, noch einmal. Die finale Bestätigung durch den Senat, die erfolgte jetzt am 17. Dezember. Viele aktuelle und ehemalige NASA-Astronauten und Politiker beider amerikanischer Parteien haben ihn unterstützt. Es wird spannend, welchen Kurs die NASA unter seiner Führung einschlägt, wobei er letztlich auch nur den politischen Willen umsetzt als NASA-Administrator. Nach Entlassung, Budgetkürzung und wachsendem chinesischem Einfluss im All steht er vor der Aufgabe, eine angeschlagene Behörde neu auszurichten. Die neue US-Direktive Ensuring American Space Superiority, die markiert die Raumfahrtziele der Trump-Regierung. Bis 2028 soll erneut eine US-Crew auf dem Mond landen, als Teil des Artemis-Programms. Isaacman hat nur 90 Tage Zeit, einen konkreten Plan dafür vorzulegen. Langfristig soll eine permanente Präsenz auf dem Mond aufgebaut werden. Bis 2030 sollen erste Elemente einer Mondbasis entstehen. Auch der Start eines nuklearen Reaktors zur Mondoberfläche ist innerhalb der nächsten 5 Jahre geplant. Isaacman, großer Verfechter der Privatisierung und Beschleunigung der Raumfahrt, wird den Kurs der letzten Jahre fortsetzen. Die USA, die setzen weiter auf private Anbieter, kommerzielle Trägersysteme und verabschieden sich wohl endgültig vom klassischen Cost-Plus-Vertragsmodell der NASA, das der Industrie ja jahrelang erlaubt hat, ihre Kosten nicht im Griff zu haben. Ein Modell, das auch die europäische Raumfahrt an manchen Stellen träge und fett gemacht hat. Für Europa ebenfalls wichtig, das Ende der ISS bis 2030, das wurde erneut bekräftigt. Ja, krasse Vorstellung, aber die ISS ist bald Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob das allen in Europa wirklich so klar ist. Die privaten Raumstationen, die sollen übernehmen als Serviceplattform für Forschung, Industrie und Raumfahrtagenturen. Das US-Startup Vars zum Beispiel, das hat jetzt einen weltweiten Aufruf zur Einreichung von Forschungsprojekten für seine geplante Raumstation Haven 1 gestartet. Die kommerzielle Raumstation soll ab dem 2. Quartal 2026 mit einer SpaceX Falcon 9 in die niedrige Erdumlaufbahn gebracht werden und die erste private Crew-Plattform für Forschung und Produktion im All werden. Bis zu 160 Astronautentage pro Jahr sollen möglich sein für pharmazeutische Studien, Stammzellenforschung, Pflanzenzucht, technologische Demonstrationen und Experimente zur Vorbereitung künftiger Mond- und Mars-Missionen. Ja, 2026, das ist nun wirklich greifbar. Bereits im November 2025 wurde eine Vorläufer-Satellitenmission gestartet, um kritische Systeme der Station vorab zu testen. Mit Erfolg übrigens. Noch einen Tick größer als Haven 1, aber ebenfalls eine Ein-Modul-Raumstation. Starlab von Voyager Space ist ja auch Airbus dran beteiligt. Mit einem Hauptdurchmesser von 7x7 Metern ist es so groß, dass nur das Starship von SpaceX in der Lage ist, die Station in einem Stück ins All zu bringen. Und damit sind wir beim Starship-Programm. Als nächstes steht der 12. vollintegrierte Flugtest der Starship Super Heavy-Rakete an. Bisher waren ja alle Flüge rein suborbital. Beim 12. Flug, da kommt nun erstmals Starship-Hardware der Generation 3 zum Einsatz. Ende der Woche wurde die Oberseite von Booster 19 mit der neuen Hot-Staging-Struktur in die Megabay gerollt. Nach der ungeplanten Zerstörung von Booster 18 beim Test gilt ja Booster 19 als der heißeste Kandidat für den nächsten Flug. Aber auch die Oberstufe für den nächsten Flug wird in den kommenden Tagen voraussichtlich ersten Strukturtests unterzogen. Der sogenannte Ship-Shoop-Simulator, der wurde bereits durch die Starbase gefahren. Ship 39 wird aller Wahrscheinlichkeit nach das nächste Starship sein, das diesen Teststand nutzt. Richtigen Schub werden dann die neuen Raptoren auf die Struktur von Ship und Booster geben. Raptor 3, die aktuelle Triebwerksgeneration, bisher ja noch nicht flugerprobt, hat offensichtlich die Serienreife erreicht. Sie wird nun immer öfter von NASA Space Flight in der Triebwerkstestanlage in McGregor gesichtet. Soweit ich weiß, werden aktuell überhaupt keine älteren Raptoren mehr getestet. Raptor 3 sieht durch seine vereinfachte Bauweise, unter anderem durch die Integration von Leitungen direkt in die Triebwerksstruktur, nicht nur deutlich aufgeräumter aus, sondern auch ziemlich futuristisch. Inzwischen gibt es auch eine vakuumoptimierte Variante des Raptor 3. Laut den Ringwatchers ist es das dritte Vakuum Raptor 3, das wir öffentlich zu Gesicht bekommen haben. Aber auch andere Mütter haben schöne Töchter. Blue Origin hat das BE-7-Triebwerk für seinen Mondlander erfolgreich getestet. Das jetzt geprüfte BE-7 ist für die Mondlandefähre Blue Moon MK1 vorgesehen, also die Frachtversion des Landers. Mit 2 Tests à 290 Sekunden wurde das Triebwerk laut Blue Origin über den gesamten Bereich von Schub- und Mischungsverhältnis belastet, um seine Leistung zu überprüfen. Das Triebwerk wird nun nach Florida gebracht, wo es in den MK1-Lander integriert wird. Dieser Lander, der soll beim nächsten Flug der New Glenn erstmals ins All gebracht werden. Aktuelle Planung für den Start sind Januar 2026. Apropos Raketenstart, am 15. Dezember, da ist vom Space Launch Complex 40 in der Cape Canaveral Space Force Station eine Falcon 9 mit Starlink gestartet. Am 16. Dezember ist von Taijuan eine Langer Marsch 4B gestartet, an Bord war ein Sichuan Erdbeobachtungssatellit. Am 16. Dezember ist vom Space Launch Complex 41 ein Atlas 4 und zwar in der Kombination 551 gestartet, an Bord waren Amazon Leo Satelliten. Am 17. Dezember, da ist von Französisch-Guyana eine Ariane 6-2 gestartet und zwar mit 2 Galileo-Satelliten, also Navigationssatelliten. Es war das erste Mal, dass die Ariane 6 Galileos gestartet ist und das erste Mal, dass sie über den niedrigen Erdorbit hinausgeflogen ist und dann in mittleren Erdorbit, das ist ja die Abkürzung MEO, hier die Satelliten gingen in 23.000 Kilometer. Das Vinci-Triebwerk der Oberstufe, das zündete zweimal, ehe die Satelliten nach fast 4 Stunden Flugzeit ausgesetzt wurden. Auch am 17. Dezember, da ist vom Kennedy Space Center eine Falcon 9 mit Starlinks gestartet. Es ist auf absehbare Zeit der letzte Start einer Falcon 9 von diesem Pad, denn das Pad, das wird jetzt für Falcon Heavy-Flüge umgerüstet und parallel laufen ja die Umstrukturierungs- oder die Infrastrukturarbeiten für Starship Infrastruktur. Auch am 17. Dezember, auch SpaceX, auch Starlink mit Falcon 9, aber von Space Launch Complex 4E in Vandenberg. Bemerkenswert, es war der 165. Start für SpaceX in diesem Jahr. Und damit wurde das eigens gesetzte Ziel von 165 Starts bereits erreicht. Eventuell folgen noch 2 Starts in diesem Jahr. Am 18. Dezember, da ist Rocket Lab aus Virginia mit einer Electron gestartet. An Bord befand sich die Nutzlast Don't Be Such a Square. Erwähnenswert, Rocket Lab hat den Startversuch nach einer Zündung der Rakete am 16. Dezember abgebrochen. Laut Rocket Lab registrierte einer der tausenden Sensoren der Electron-Rakete ungewöhnliche Daten und brach den Startvorgang ab. Wir mussten diese Woche ein bisschen vorproduzieren, daher noch nicht erfolgt, während ich das hier aufnehme. Für den 19. Dezember, da ist vom Alcantara Space Center in Brasilien der Jungfernflug der südkoreanischen Hanbin Nano geplant. Auch noch nicht stattgefunden für den 20. Dezember von Wencheng, der Start einer Langmarsch 5 für die 1000-Segel-Konstellation. Wurde erst wegen Höhenwinden verzögert und dann wegen technischer Probleme abgebrochen, der suborbitale Start NS-37 von Blue Origin, ja, mit der 6-köpfigen Crew um die beiden Senkrechtstarter Michi Benthaus und Hans Königsmann. Liebe Michi.
Liebe Hans.
Wir wünschen euch alles, alles Gute für euren Flug und habt ganz viel Spaß.
Ja, macht das Beste draus. Go rock'n'rollin'.
Samstagmittag, 20. Dezember um 15 Uhr, so zumindest die aktuelle Planung von Blue Origin, soll der historische Flug jetzt stattfinden. Mit Michi wird dann erstmals ein Mensch mit schwerer Behinderung ins All fliegen. Wir haben uns das Ganze natürlich im ersten Versuch live zusammen angeschaut. Ich habe mich riesig gefreut, dass NTV mich wieder ins Live-Programm aufgenommen hat. Wie es für die beiden jetzt war, das werden wir hoffentlich dann bald aus erster Hand von ihnen erfahren. Fun Fact, Senkrechtstarter war mit in der Kapsel. Michi und Hans wollen mit dem Flug auf die Wings for Life-Initiative aufmerksam machen und wir werden die Senkrechtstarter-Logos, die mitgeflogen sind, zu diesem wohltätigen Zweck versteigern. Wer unabhängig von der Versteigerung der Senkrechtstarter-Logos, die dann im All waren, was spenden möchte für die Wings for Life-Initiative, das ist eine Forschungsstiftung, die sich der Heilung von Querschnittslähmung verschrieben hat. Link zur Initiative ist unter dem Video. Ich kann euch leider immer noch nicht sagen, wann der nächste Start der Spectrum-Rakete von ESA Aerospace stattfinden wird. Aber als kleiner Trost oder nennen wir es Weihnachtsgeschenk, hier ein paar Bilder vom Test der zweiten Stufe der Rakete, die ja jetzt für den nächsten Flug vorbereitet wird. Laut ESA ist die zweite Stufe nach dem erfolgreichen statischen Heißfeuertest nun bereit für den nächsten Spectrum-Start. Spannend, die Leistung der Oberstufe wurde durch Designoptimierung und eine Reduktion der Komplexität nochmal deutlich verbessert. Das spanische Raumfahrtunternehmen PLD Space hat mit dem Qualifikationsmodell QM-1 seiner Trägerrakete Miura 5 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die vollständig integrierte Testeinheit, die wird genutzt, um sämtliche Subsysteme vor dem Erstflug zu validieren. Der soll 2026 stattfinden und darunter soll auch ein realistischer Benankungstest und ein Sprengtest zur Sicherheitsabschaltung im Fehlerfall sein. Ziel der Test ist maximale Zuverlässigkeit dann beim Flug. PLD will innerhalb von 5 Monaten jetzt 3 komplette Raketen fertigen. Das wäre europäischer Rekord für eine Orbitalrakete. Geflogen ist die Miura 5 zwar noch nicht, aber die Bilder aus Spanien, die machen definitiv Lust auf mehr. Fast immer ein gutes Zeichen, wenn feurige Testvideos veröffentlicht werden. Der Antrieb der Miura 5, das Deprel C-Triebwerk, das wird derzeit in der PLD-Test Anlage auf Herz und Nieren geprüft. Das ungewöhnlich feurige Ende eines aktuellen Tests ist laut PLD Teil des Testzyklus. Die sogenannte Start-Stopp-Tests, die sollen helfen, das Verhalten der kompletten Triebwerksbaugruppe unter realen Bedingungen zu bewerten. Parallel dazu laufen weitere Tests an Tanks, Triebwerken und Elektronik. Außerdem wird der Startkomplex in Kourou ausgebaut. Der erste Flug soll vom historischen ESA-Gelände ELM Diamant starten. Es wäre der erste Start einer privaten Rakete von Französisch-Guyana aus. Die Bundeswehr rüstet im All auf. Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen milliardenschweren Auftrag für weltraumgestützte Aufklärungsdaten erhalten. Gemeinsam mit dem finnischen SAR-Satellitenspezialisten ICI wurde dafür das Joint Venture Rheinmetall ICI Space Solutions gegründet. Ziel ist der Aufbau und Betrieb einer eigenen Satellitenkonstellation, inklusive Bodenstation und KI-gestützter Bildauswertung. Der Vertrag hat ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro und umfasst SAR-Bilddateien für taktische und strategische Aufklärung, auch zum Schutz der NATO-Ostflanke. Europa klopft sich ja ganz gern selbst auf die Schulter, wenn es um Erdbeobachtung geht, aber abseits von Wetter- und Klimadaten waren wir im militärischen Bereich bisher fast blind, entweder auf dann die Daten vom Pentagon angewiesen oder bei tagesaktuellen Aufklärungsdaten, da musste oft aus den USA zugekauft werden, bei kommerziellen Anbietern mit dem Haken, dass da das Pentagon ein Vorkaufsrecht hat und entscheidet, wer was zu sehen bekommt. Zurück zur Rheinmetall-ICI-Konstellation. Der große Vorteil der Radartechnologie liegt, glaube ich, auf der Hand. Sie funktioniert unabhängig von Wetter, Tageslicht oder Sichtverhältnissen. So lässt sich jederzeit ein präzises Lagebild vom Boden erstellen. Der Projektname bei der Bundeswehr ist übrigens Spock 1. Wobei, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir bei Star Trek doch schon bei Spock Nummer 3, oder? Geht immer mal wieder durch die Presse, für euch vermutlich nichts Neues. Im Orbit, da läuft ja längst ein militärisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Satelliten verschiedener Nationen. Andocken an einen anderen Satelliten und das gezielte Verbringen in eine neue Umlaufbahn, das ist bisher eine militärische Fähigkeit. Doch jetzt hat zum ersten Mal ein rein privates Projekt geschafft, ein autonomes Rendezvous im niedrigen Erdorbit durchzuführen. Ganz ohne Vorankündigung, hat mich ein bisschen überrascht. Die Mission Remora, ein Gemeinschaftsprojekt von Impulse Space und Starfish Space, brachte zwei Mira Space Tugs auf nur 1200 Meter zueinander. Gesteuert wurde das Ganze allein durch Starfishs KI-Software und einen einzigen Satelliten mit einer Kamera. Der reichte dafür aus, um das hochpräzise Manöver durchzuführen. Der Zweck, die Erprobung von Technologien für künftige Service-Missionen, etwa zur Inspektion, Reparatur oder kontrollierter Deorbitierung von Satelliten. Starfish bereitet mit dem System Otter bereits die nächsten Schritte vor. Nach kleineren Tests soll bald das erste echte Andockmanöver erfolgen. Vielleicht wird das Satellitengeschäft ja so tatsächlich ein Stück nachhaltiger, denn aktuell sind Satelliten ja im Grunde Wegwerfprodukte. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Heute am Sonntag, da startet voraussichtlich ein Elektron von Rocklab, gefolgt dann am Dienstag von der Soyuz 2.1a aus Russland. Am Mittwoch hebt eine LVM3 aus Indien ab. Am Donnerstag folgt eine Lange Marsch 8A und am Freitag eine Lange Marsch 3BE, beide natürlich aus China. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf Senkrechtstarter. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.